Ein gewisser Michael Hart hat einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel Die 100 einflussreichsten Menschen der Geschichte. Was glaubst du, wer ist Nummer 1? Wer hat die Gesellschaft am meisten beeinflusst, geprägt? Nein, nicht Jesus. Mohammed. Ja, laut Michael Hart zumindest. Platz 2. Was glaubt ihr? Das war jetzt eher die Überraschung. Mohammed hätte man noch vielleicht am ersten gedacht. Platz 2 hat mich eher verwundert. Isaac Newton. Und den hätte ich eigentlich nicht gedacht. Aber ja. Platz 3. Jesus. Platz 3 hat Jesus. Warum? Warum hat Jesus nur Platz 3 und nicht Platz 1? Weil Christen einfach scheinheilig sind. Und Michael Hart, der selbst kein Christ ist, schreibt in dem Buch dann, wenn Christen tatsächlich das tun würden, was Jesus gesagt hat, dann wäre Jesus Platz 1. Aber die Tatsache ist, dass Christen sehr oft das nicht tun, was Jesus sagt, scheinheilig sind, und deshalb hat er nur Platz 3. Und in Matthäus Kapitel 6, wer Bibel hat, kann das gleich aufschlagen. Da redet Jesus sehr viel über Scheinheiligkeit. Er redet über Scheinheiligkeit beim Spendengeben, Scheinheiligkeit beim Beten, Scheinheiligkeit beim Fasten und sich ständig Sorgen machen über alles Mögliche im Leben und Gott nicht wirklich vertrauen. Und in Vers 33 sagt er dann, was eigentlich unsere richtige Einstellung sein sollte, nämlich trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere kommt dann eh von selbst. Aber wir leben oft lieber scheinheilig dahin und vertrauen Gott nicht wirklich, wenn es darauf ankommt. Und aus dem Grund haben wir auch unsere Predigtreihe jetzt vom Schein zum Sein. Weg von dem Scheinheiligen hin zum richtigen Christensein. Und ich möchte da heute über Matthäus Kapitel 6, Verse 9 bis 15, ein bisschen was sagen, wo es um Vergebung geht. Das ist heute durch die Lieder auch schon ein bisschen angeklungen. Es geht um Vergebung. Ich möchte dann speziell auf Vers 12 eingehen. Ich lese mal den Text vor. Betet ihr aber nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das Vaterunser ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Bibelstellen überhaupt. Bevor ich jetzt darauf eingehe, möchte ich noch drei Beispiele für Barmherzigkeit vorausschicken. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Ein Drama in drei Akten. Der erste Akt, ein Mann will sich ein sehr teures Auto kaufen. Er hat das Geld nicht dafür, deshalb geht er zur Bank und besorgt sich einen Kredit. Den Kredit muss man natürlich dann zurückzahlen. Das kann er nicht. Deshalb holt ihn der Bankdirektor zu einem Gespräch in die Bank. Und die verhandeln und reden und er hat einfach kein Geld. Und dann tut der Bankdirektor etwas Eigenartiges, er erlässt ihm die komplette Schuld. Er muss nichts davon zurückzahlen. Was für eine Erleichterung für den Menschen. Und wir sind irgendwie verwundert, beeindruckt von dem Bankdirektor. Man, wer möchte nicht zur Bank kommen? Man nimmt einen Kredit auf, man muss ihn nicht zurückzahlen. Wo gibt es denn so eine Bank? Also wirklich ein Wahnsinn. Dann kommt der zweite Akt. Der gleiche Mann trifft dann kurz drauf einen Bekannten, dem er 500 Euro geschuldet hat, oder geborgt hat. Jetzt möchte er seine 500 Euro zurückhaben, und der hat aber kein Geld und kann es ihm nicht zahlen. Daraufhin zagt er ihn sofort an und lässt ihn exekutieren. Jetzt schwankt irgendwie das Ganze. Am Anfang haben wir noch Sympathie und Freude empfunden für den Mann, und jetzt ist uns irgendwie nicht mehr ganz so sympathisch. Wir haben jetzt eher Mitleid mit seinem Bekannten, den er wegen 500 Euro einfach so reinreitet. Im ersten Akt dort die Gnade triumphiert. Im zweiten Akt jetzt triumphiert die Gerechtigkeit. Und das erzeugt irgendwie Stress und irgendwie ein ungutes Gefühl. Die Geschichte gefällt dann auf einmal nicht mehr ganz so. Jetzt kommt der dritte Akt. Der Bankdirektor hört von der Sache, holt sich den Mann wieder ins Büro und sagt ihm, dass er jetzt doch die ganze Schuld eintreiben möchte. Alles, was er ihm schuldet, soll er ihm zurückzahlen. Aus dem Grund, weil er von seiner Unbarmherzigkeit gehört hat. Der Bankdirektor war barmherzig, hat ihm die ganzen Schulden erlassen, aber der hat nichts daraus gelernt und war dann seinem anderen gegenüber unbarmherzig. Wer es schon gemerkt hat, dass die Geschichte nicht von mir erfunden ist, sondern dass Jesus eine Geschichte erzählt hat in Matthäus Kapitel 18. Gott im Himmel ist dieser Bankdirektor, der einfach Barmherzigkeit liebt. Er liebt es, Schulden zu erlassen, zu vergeben. Er liebt es einfach. Aber er wird dann an jeden gerecht behandeln, der Gerechtigkeit über Gottes Gnade stellt. Das zweite Beispiel sind die Samariter. Die Samariter waren zur Zeit Jesus sehr unbeliebt. War so ein Mischvolk, waren nicht wirklich Juden, so Halbjuden. Und die Juden wollten mit denen nichts zu tun haben. Aber Jesus hat die Samariter geliebt. Das sehen wir zum Beispiel in Johannes Kapitel 4, wo Jesus mit einer samaritischen Frau redet. Sie war Samariterin und sie war Frau. Zwei Gründe, warum ein aufrichtiger Jude mit der nicht reden würde. Aber Jesus hat sie hingesetzt und hat mit ihrer geredet. Und aufgrund von dem Gespräch sind dann einige oder viele Samariter zum Glauben gekommen. In Lukas 10 erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Also er redet immer wieder gut über die Samariter. Und in seiner Abschiedsrede vor der Himmelfahrt erwähnt er die Samariter wieder. Da steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass seine Jünger dann Zeugen werden, sein werden in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und dann in der ganzen Welt. Er erwähnt da eben ganz speziell noch einmal die Samariter. Warum? Warum hat er so eine Liebe für dieses Mischvolk, für die Samariter, die sonst keiner mag? War das irgendwie verdient? Waren sie besonders aufgeschlossen Jesus gegenüber? Dann wäre seine Liebe gerecht gewesen. Aber in Lukas 9 lesen wir, dass eigentlich die Samariter Jesus gar nicht so gern aufgenommen haben, dass sie ihn sogar abgelehnt haben, dass seine Jünger dann sogar Feuer vom Himmel runter beten wollten, dass er die Samariter vernichtet, weil sie so ablehnend sind. Und das verbietet dann Jesus und dann ziehen sie einfach weiter woanders hin. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht und über Gerechtigkeit. Ganz einfach deshalb, weil Gott ein Gott ist, der uns nicht so behandelt, wie wir es eigentlich verdient hätten. Als drittes möchte ich noch Jakobus 2, 12 bis 13 erwähnen. Da steht, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Gott liebt Barmherzigkeit und er wird dafür sorgen, dass die Barmherzigkeit triumphiert. Außer bei der Person, die auf Gerechtigkeit aus ist. Die Person wird dann auch mit Gerechtigkeit behandelt werden und nicht mit Barmherzigkeit. Jetzt zurück zum Matthäus-Evangelium, zum Vater unser. Und da lehrt uns Jesus, wie wir beten sollen. In Vers 5 redet er über Heuchler, die halt durch wunderschöne formulierte Gebete beeindrucken wollen. Dann in Vers 7 sagt er, dass man Gott nicht mit unendlichem Geplapper irgendwie weich machen sollen. Und ab Vers 9 sagt er dann, wie wir richtig beten sollen, was der Inhalt von unserem Gebet sein soll. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und da sehen wir drei Hauptanliegen. unser Vater ist im Himmel und ihn allein soll man anbeten. Nicht das Universum oder sonst irgendwas, sondern den Vater im Himmel. Und wir haben drei Hauptanliegen, nämlich seine Ehre, dass sein Name geheiligt werde. Wie passiert das? Durch mich und mein Leben soll Gott geehrt werden. Sein Reich, dass es etabliert wird auf der ganzen Welt, in Afrika, in Europa, in Österreich, in der Steiermark, in Kapfenberg. Und sein Wille, was Gott will, das soll passieren. Dazu ist es wichtig, dass man seinen Willen kennt, sein Wort kennt, die Bibel kennt und dass man bereit ist, dass man das, was man da erkannt hat, auch wirklich praktisch umzusetzen. Aber wir haben auch persönliche Bedürfnisse und das ist Gott klar. Und auf das geht das Gebet dann ab Vers 11 ein. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schulden vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch nicht vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergebungen auch nicht vergeben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Also wir können und sollen Gott all unsere persönlichen Bedürfnisse und Wünsche sagen. Und wir dürfen dann dankbar annehmen, was er uns alles gibt. Das tägliche Brot ist nicht nur das Essen, sondern alles, was man wirklich im Leben braucht. Mit dem kann man zu Gott kommen. Aber nicht nur unser Körper hat Bedürfnisse, sondern auch unsere Seele. Und das Hauptbedürfnis unserer Seele ist eigentlich Vergebung. Vergebung von Schuld und Sünde. In Vers 12 hat Augustinus einmal die schreckliche Bitte genannt. Die schreckliche Bitte. Vergib uns, wie auch wir vergeben haben. Dazu habe ich da vier Fragen. Die erste Frage ist, warum braucht ein Gläubiger immer wieder Vergebung? Wenn man von neuem geboren ist, wenn man gerechtfertigt ist, wenn man ein Kind Gottes ist, wenn man Nachfolger Jesu ist, wenn man gereinigt ist im Blut des Lammes, warum braucht man dann immer wieder Vergebung? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil wir einfach immer und immer wieder sündigen. Wir beleidigen Menschen und wir beleidigen Gott. Wir sündigen gegen Menschen und wir sündigen gegen Gott. Und David hat nach seinem Ehebruch im Psalm 51 gesagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Also auch jede Sünde ist im Endeffekt eine Sünde gegen Gott. Und deshalb brauchen wir Gottes Vergebung mehr als alles andere im Leben. In Johannes 13 haben wir die Geschichte von der Fußwaschung. Da war jetzt, glaube ich, letzten Sonntag die Predigt, nicht? Okay. War das nicht geplant? Schon, gell? Ah, hat umgeschwenkt. Okay, egal. Johannes 13, da ist die Geschichte mit der Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und da sagt Jesus dann, wenn man ganz rein ist, dann braucht man keine weitere Reinigung mehr. Und wenn man zu Jesus gehört, wenn man an Jesus glaubt, dann ist man ganz rein. Man braucht keine Reinigung mehr. Aber die Füße werden immer wieder dreckig und nur die Füße müssen doch immer wieder gewaschen werden. Das heißt, auch wenn man zu Jesus gehört, ganz rein ist, geheiligt ist, ein Heiliger ist, ein Kind Gottes ist, hört man nicht auf, sich die Füße dreckig zu machen. Das heißt, immer wieder da und dort ins Fettnäpfchen zu treten und andere zu verletzen und zu sündigen. Und deshalb braucht man doch immer wieder Vergebung, auch wenn man vor Gott als Heiliger dasteht. Ich weiß nicht, wer von euch die Fernsehserie Gilligan's Insel kennt. Also ich persönlich kenne es nicht wirklich, kenne es nur vom Namen, das war eher noch vor meiner Zeit. Eine uralte Fernsehsendung, wo einige Schiffbrüchige auf einer Insel landen und dort müssen sie dann halt leben. Und so auf einer Insel, die können eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Die können ihre eigenen Gesetze machen, sie sind niemandem Rechenschaft schuldig, wie sie dort leben, was sie tun, was sie nicht tun. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Nur eine Sache können sie nicht machen. Sie können nicht mehr runter von der Insel. Sie sind gefangen auf der Insel. Und heutzutage, durch die moderne Technik, wir können schon so viel. Wir haben das Internet, wir sind weltweit vernetzt. Wir können mit Smartphones Bildtelefonie betreiben. Wir können sogar klonen. Wir können sogar Urlaub im Weltall machen. Also wir können sehr viel, aber wir können uns nicht selbst vergeben. Um Vergebung zu bekommen, brauchen wir Gott, weil nur er vergeben kann. Und in Markus 2, Vers 9 sagt Jesus, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Was ist leichter, jemanden zu heilen oder Sünden zu vergeben? Was ist wichtiger? Gesundheit ist ein wichtiges Gut. Es ist wichtig, es ist sogar sehr wichtig. Aber Vergebung ist besser als langfristiger Anhalt. Die zweite Frage ist, ist meine Vergebung anderen gegenüber die Basis dafür, dass Gott mir auch vergibt? Und die Antwort ist nein. Basis für meine Vergebung ist, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Das und nur das ist die Basis, dass Gott mich vergibt. Aber in Vers 12 haben wir jetzt eine Bedingung. Und die zweite Hälfte will man vielleicht nicht wirklich beten, oder man betet, aber man denkt nicht so wirklich drüber nach. Und da betet man eigentlich und bittet Gott, dass er mir gnädig ist. Mich so gnädig, wie ich anderen Menschen gegenüber gnädig bin. Und dass er mir vergibt, so wie ich anderen vergebe. Und dass er mich so behandelt, wie ich andere Menschen behandle. Erinnern wir uns an die Geschichte vom Anfang. Wie widersprüchlich ist es eigentlich, dass man selbst so eine Riesenvergebung bekommen hat und dann nicht bereit ist, Kleinigkeiten zu vergeben. Die Realität von meiner Vergebung muss sich darin zeigen, dass ich anderen vergib. Und das macht den zweiten Akt von der Geschichte so traurig. Der hat alles erlassen bekommen und dann verklagt er den anderen wegen läppischen 500 Euro. Im Jakobusbrief sagt Gott, dass er dafür sorgen wird, dass die Barmherzigkeit über Gericht und Gerechtigkeit triumphiert. Außer wenn wir selbst auf Gerechtigkeit haben, auf unsere eigene Gerechtigkeit. Denkt mal an Jesus, was er mitgemacht hat, wie er misshandelt worden ist, geschlagen worden ist und letztendlich umgebracht worden ist. Also er weiß, was das bedeutet, von anderen schlecht behandelt zu werden. Und trotzdem betet er noch und noch zum Schluss für seine Mörder, dass ihnen vergeben wird. Das Vaterunser ist ein sehr gefährliches Gebet. Wenn du das betest und dann weiterhin zornig und nachtragend bist und anderen nicht vergibst und nicht vergisst, was irgendwann einmal vorgefallen ist, dann betest du das Gebet gegen dich selbst. Und Gott wird seinem Wort treu sein und er wird das tun, was er gesagt hat. Wenn ich behaupte, dass Menschen in der Hölle landen, wenn sie nicht an Jesus glauben, dann werden wahrscheinlich die meisten oder alle von euch zustimmen. Aber wenn ich sage, dass Menschen in der Hölle landen werden, wenn sie anderen nicht vergeben, könnte man in Frage stellen und vielleicht darüber diskutieren. Aber eigentlich ist es genau das, was diese Bibelstelle sagt. Ohne Vergebung kann kein Mensch zu Gott kommen. Und Gott macht aber unsere Vergebung abhängig davon, wie vergebungsbereit wir sind. Gnade bestätigt sich darin, dass ich gnädig bin. Das ist oft schwer. Es ist nicht immer so einfach zu vergeben. Und es kostet. Einer meiner Lieblingslehrer an der Bibelschule hat einmal eine Geschichte erzählt. Da war er bei irgendeinem Vortrag oder irgendeiner Veranstaltung, ist dann später am Abend heimgefahren. Es war schon finster, es war nass auf der Straße. Er ist dann zu einer Kreuzung gekommen, es war rot, er ist stehen geblieben. Und auf einmal, bumm, ist ihm hinten einer reingefahren. Und er war schon müde und fertig und wollte einfach heim. Ist dann ausgestiegen und wollte schon losschreien, was soll das, hast keine Augen im Kopf. Und da sieht er, dass da so ein junger Bursch aussteigt, zittert, Angst hat. Er hat gerade den Führerschein gemacht, er hat sich gerade das Auto vom Vater ausgeborgt. Ob das der Vater auch gewusst hat, weiß man nicht. Er warnt, er ist fix und fertig. Und John, mein Lehrer, hat dann was Bemerkenswertes gemacht. Er hat gesagt, okay, lassen wir die Polizei weg, lassen wir die Versicherung weg, weil sonst wäre wahrscheinlich der Führerschein von dem jungen Typen weg. Vor Ham muss das halt irgendwie dein Vater erklären, aber mein Schaden, den zahle ich selbst. Braucht man keine Polizei, keine Versicherung einschalten, ich mache das selbst. Gott hat es sehr viel gekostet, dass er mir meine Schuld vergibt und deshalb will ich jetzt auch dir das vergeben und meinen Schaden selbst zahlen. Das ist, denke ich, ein wirklich großartiges Modell, wie man von Gottes Barmherzigkeit lernen kann und es dann weitergeben kann. Aber wie dumm ist das eigentlich? Ein anderer hat einen Schaden gemacht, hat irgendwas verbrochen und ich soll es dafür bezahlen. Vielleicht tut es ihm nicht einmal leid. Vielleicht wollte er mir sogar einen Schaden antun. Vielleicht hat er nicht einmal um Entschuldigung gebeten. Und ich soll ihm das jetzt vergeben? Das ist ja dumm. Warum sollte ich das tun? Wie komme ich dazu? Das ist die dritte Frage. Warum soll ich vergeben? Drei Gründe dafür. Das erste ist, es tut mir selbst gut. Es tut an selbst gut zu vergeben. Egal, ob das jetzt der andere verdient oder ob er danach gefragt hat, ob es ihm leid tut oder nicht. Wer vergibt, der lässt ein bisschen die schlechte Vergangenheit hinter sich und kann wieder aufatmen. Zorn und Grant zirkeln einfach nach unten. Und wenn man vergibt, dann tut es einem selbst gut. Wenn man vergisst, vergibt, was einmal vorgefallen ist. Der zweite Grund ist, wie ich schon gesagt habe, Gott liebt Barmherzigkeit. Und wenn wir barmherzig sind, dann sagen wir, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir genauso wie er Barmherzigkeit lieben. Zwischen Juden und Palästinensern herrscht kein Friede. Und es gibt keine Versöhnung, es gibt keine Vergebung. Es gibt Verhandlungen, aber immer wieder kommt es zu Streitereien, zu Mordanschlägen. Es gibt keine Vergebung. Und wenn sich der Mensch aufmacht und andere umbringt, dann ist man eigentlich auf einer tierischen Ebene. Wenn man andere verurteilt für das, was sie als schlecht machen, böse machen, dann ist man auf einer menschlichen Ebene. Aber wenn man anderen vergibt und Barmherzigkeit sagt, dann ist man auf der göttlichen Ebene. Bei Gott triumphiert Barmherzigkeit über Gericht. Der dritte Grund ist, in der Gemeinde oder überhaupt in einer Menschengemeinschaft ist ein Leben ohne Vergebung gar nicht möglich. Wir treten uns ständig gegenseitig auf die Füße, wir verletzen und sündigen gegen andere und werden von anderen verletzt und beleidigt. Und deshalb müssen wir uns einfach immer wieder gegenseitig vergeben, weil man sonst einfach nicht zusammenleben kann. Und es ist nur unser eigener Stolz, der uns dabei hindert. Durch den Stolz sehen wir immer die Fehler vom anderen groß und durch den Stolz sehen wir unsere eigenen Fehler klein. klein oder gar nicht. Und ohne Vergebung wäre unser Leben einfach ein Chaos. Ohne Vergebung wären wir ja gar nicht da. Ohne Vergebung würde die Gemeinde nicht existieren. Uns wird von Gott vergeben und jetzt sollen wir losgehen und genauso vergeben wie er. Aber wie mache ich das? Das ist die nächste Frage. Wie kann ich wirklich vergeben? Das ist schwer, wenn man falsch behandelt wird, ungerecht behandelt wird oder wenn Menschen, der nahestehen, irgendwas Böses angetan wird. Wie kann man das dann einfach vergessen und vergeben? Es ist schwer und es sollte unser ständiges Gebetsanliegen sein, dass wir das können. Dass wir Gedanken an Rache, Vergeltung, Zorn und das ständige Erinnern daran, was irgendwann irgendwer mal gesagt oder getan hat, dass wir das ablegen, dass wir guten Willen anlegen. In der Geschichte von Matthäus 18 ist es interessant, die Schuld gegen Gott wird da dargestellt als 10.000 Talente. Das ist ein Millionenbetrag, ein riesengroßer Betrag, den man nie zurückzahlen kann. Und die Schuld gegen den Mitmenschen wird dargestellt als 100 Denare. Das ist ein minimaler Betrag, das ist fast nichts. Die Schuld gegen Gott ist so riesengroß. Und wenn einem so ein Riesenbetrag vergeben worden ist, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, an so einen minimalen Betrag den Mitmenschen zu vergeben. Vergebung ist erst dann wirklich möglich, wenn man verstanden hat, wie viel an selbst vergeben worden ist. Wenn er das nicht bewusst ist, wie viel Gott auf sich genommen hat, um uns zu vergeben, dann wird es schwierig, an anderen zu vergeben. Also seien wir überraschend vergebend. Wenn wir falsch behandelt werden, dann tun wir das Richtige, vielleicht sogar noch mehr. Damit sagen wir einfach, dass wir Staatsbürger sind im Reich Gottes und durch sein Evangelium wirklich verändert worden sind. Und es ist traurig, dass gerade in vielen Kirchen und Gemeinden immer wieder Streitereien sind, dass es zu Spaltungen kommt, dass Menschen austreten, einfach aus Streitereien und weil sie sich mit irgendwem nicht verstehen, weil da irgendwer was gesagt hat oder down hat, verlässt man die Gemeinde. Die ganze Gemeinschaft wird dadurch vergiftet. Im Hebräer Kapitel 12 ist die Rede von einer Wurzel der Bitterkeit, der irgendwo tief unten wächst, auf einmal schießt es hoch und vergiftet alles. Es vergiftet einen selbst und es vergiftet die ganze Gemeinde. Und in unserer Gemeinde haben wir das leider schon zu oft erlebt, dass einfach Streitereien Beziehungen zerstören, die nicht mehr in Ordnung gebracht werden können. Und oft wird das Vaterunser wirklich gegen sich selbst gebetet. Vater, vergib mir, aber tu es bitte nicht. Wenn ich nicht bereit bin, anderen zu vergeben, dann vergib du mir bitte auch nicht. Und dann schmeiß mir bitte in die Hölle. Gottes Barmherzigkeit und unsere Barmherzigkeit können wir nicht wirklich voneinander trennen. Und wenn man nicht bereit ist zu vergeben und barmherzig zu sein, dann sagt man damit eigentlich, dass man nicht wirklich umgekehrt ist. Wie schlimm wird es einmal sein, wenn Menschen von Gott rausgeschmissen werden, weil sie nicht bereit waren, anderen zu vergeben und Barmherzigkeit zu zeigen. Vielleicht sind euch schon manchmal so Gedanken durch den Kopf gegangen, wenn man von wirklich schlimmen Verbrechen hört, Kinderschändern, wenn Menschen oder Tiere einfach nur aus Spaß misshandelt werden, was man den Verbrechern antun könnte. Ich muss gestehen, ich habe da manche kreative Folterideen im Kopf. Aber wir sind aufgerufen zu vergeben, trotzdem. Der jüdische Persönlichkeit hat einmal gesagt, ich kann den Nazis nicht vergeben. Wenn man in mein Herz reinschauen würde, dann wird man sehen, dass es vergiftet ist. Ich kann den Menschen nicht vergeben. Und man versteht das, man kann das wirklich verstehen, was manche Menschen mitgemacht haben. Da kann man fast nicht erwarten, dass der dann vergibt, einfach so. Es gibt eine beeindruckende Geschichte von der Corrie ten Boom, die ja lange Zeit im Konzentrationslager war und ihre Schwester ist dann dort gestorben, auch die Betsy. Und Und er hat dann später mal einen Vortrag gehalten. Und nach dem Vortrag kommt ein Mann zu ihr und sie erkennt ihn schon von der Weiten, das war einer der Aufseher im KZ. Der war mitverantwortlich, dass ihre Schwester gestorben ist. Das war einer der Schlimmsten dort. Und er kommt dann zu ihr und sagt, bitte Schwester Betsy, vergib mir. Und man kann sich vorstellen, wie das alles hochkommt. Die Wut, der Zorn, die Erinnerungen, sie hätte speiben können. Und dann hat sie still gebetet, ich kann diesem Menschen nicht vergeben. Ich kann es nicht. Bitte Herr, hilf mir. Und dann hat sie ihm die Hand gegeben und gesagt, ich vergebe dir. Von ganzem Herzen. Der eine sagt, ich kann nicht vergeben. Hilf mir. Der andere sagt, ich werde nicht vergeben, egal was ist. Aber das ist keine Option für uns, keine Ausrede. Wenn man Vergebung bekommen hat, dann ist man verpflichtet zu vergeben. Und nicht einmal, sondern wie Jesus sagt, 7 mal 70 Mal, immer und immer wieder vergeben. Egal, ob es der andere verdient hat, ob er darum gebeten hat, ob es ihm leid tut, wir sollen vergeben. Aber mancher wird in seiner Sturheit sagen, nein, ich vergib nicht. Und das hat dann fatale Auswirkungen auf seine eigene Seele. So lassen wir Barmherzigkeit über Gerechtigkeit triumphieren. Aber wenn wir vielleicht tiefe Wunden haben, körperliche, seelische, vielleicht sexuellen Wunden, vergeben. So wie Jesus und Stephanus bei ihrer Hinrichtung auf ihre Mörder gebetet haben und um Vergebung gebeten haben. Wie kann man diese Bibelstelle nicht anwenden? Man kann sie nicht auf Gottes Vergebung berufen und selbst nicht vergeben. Egal, ob das jetzt Verwandte, Bekannte, Menschen in der Gemeinde oder Menschen außerhalb der Gemeinde sind, man kann nicht Vergebung wollen, aber nicht vergeben wollen. Das ist unmöglich. Und ich glaube, es besteht die Gefahr, dass Christen, je älter das werden, immer mehr zu Nichtchristen werden. Weil sie sich immer wieder daran erinnern, was da irgendwann einmal wer gesagt hat. Man wird immer grantiger, man wird rachsüchtiger, man findet überhaupt nichts Gutes mehr an irgendwem und man wird immer mehr zum Nichtchristen. Und man ist dann vielleicht schon bereits im dritten Akt des Lebens und dann fällt der Vorhang. Und wie traurig ist es dann, wenn man keine Vergebung bekommt, weil man selbst nicht bereit war zu vergeben. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Freundin gehabt, und das ist dann komplett schief gelaufen, wir haben uns komplett zerstritten und ich habe dann immer wieder versucht, das Gespräch zu suchen, wollte das klären, wollte mich einfach zusammensetzen und das war nicht möglich. Sie hat komplett zugemacht, sie hat abblockt, es war nicht möglich, irgendwie zu reden, das zu klären. Und ich habe dann einen Freund dazu geholt, habe ihm das Ganze erklärt, habe ihm gesagt, dass wir schauen, dass wir da wirklich einmal die Sachen mal aufdecken, an den Tisch legen und wirklich offen miteinander reden drüber. Und er hat mir dann eine Frage gestellt, die ich mir bis heute gemerkt habe. Er hat gefragt, was willst du? Willst du Gerechtigkeit oder willst du Versöhnung? Was willst du? Willst du Gerechtigkeit oder Versöhnung? Vergeben heißt da, dass man vergisst. Dass man vergisst, was war. Dass man wirklich einen Schlussstrich zieht. Vielleicht gar nicht mehr darüber redet, was da mal war, wirklich bewusst vergessen. Und dann kann man neu anfangen. Was triumphiert bei dir? Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit?